ARD. Ein gestandener Mann, der sich nachts nicht allein auf die Straße traut. Ehrenamtliche, die den Laden am Laufen halten. Und Rüganer, die sich sagen, nicht meckern, sondern selber machen. Darüber reden wir heute bei MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Ihr könnt uns auch hören in der App der ARD Audiothek. Vielleicht oute ich mich jetzt als komplette Banausin, aber ich gebe zu, ich fahre eher durch, als dass ich mich dort aufhalte. Ich spreche von Bergen auf Rügen. Das ist zwar die größte Stadt auf Rügen, aber irgendwie bin ich bisher noch nicht weiter gekommen als die B196, wenn ich Richtung Binz oder Thieße unterwegs bin. Und ich wage mal die Behauptung, dass ich da vielleicht nicht die Einzige bin, die es nicht schafft, abzubiegen. Ganz im Gegenteil zu meiner Kollegin Rebecca Bahr. Sie kennt sich in der Region aus, weil sie Reporterin im Vorpommern-Studio in Greifswald ist. Und in dieser Funktion war sie mit einem Kamerateam vor Ort, um herauszufinden, was die Leute in Bergen auf Rügen so bewegt, mit Blick auf die Kommunalwahl am 9. Mai. Und mit ihr rede ich heute. Hallo Rebecca.
Hallo Annette.
So, also für alle, die auch eher durch als nach Bergen fahren, Rebecca, sag mal bitte zwei Sätze zu der Stadt.
Naja, zwei ist ein bisschen wenig.
Kriegst auch drei.
Ja, also Bergen ist eine hübsche Kleinstadt, hat eine tausendjährige Geschichte. Man sieht immer noch so ein bisschen Mittelalter-Flair durchblitzen. In der Mitte ist eine Kirche, darum sind kleine Geschäfte und Cafés, viel Grün. Am Markt sind sanierte Altbauten, aber auch viel Leerstand, verlassene Geschäfte. Im Westen der Stadt befindet sich Rotensee. Dieser Stadtteil ist sozusagen ein Plattenbaugebiet aus den 80ern, also so ein typisches DDR-Erbe. Mhm. Und erst mit der Jahrtausendwende begannen dort die Sanierungen von einzelnen Häusern. Also die sind da noch lange nicht durch.
Spät, ne?
Ja, ganz schön spät, aber sie geben sich Mühe. Also es entsteht, also manche Ecken sind schon ganz schön geworden. Dort leben vor allem Menschen mit wenig Geld, viele Ausländer, viele Bürgergeldbezieher. Mhm. Und es gilt als Brennpunktgebiet.
Okay, du hast dich ja mit vielen Bergnern unterhalten. Mit wem denn genau? Erzähl mal.
Also in Rotensee haben wir den Streetworker Stefan Dresel getroffen. Großer Typ, kräftig, schwarzer Hoodie, freundliches Lächeln. Wir waren mit ihm im Skaterpark. Allerdings im Skaterpark waren nur wir, keine Skater, weil der ist etwas ungeeignet. Der ist in die Jahre gekommen und marode. Der kann aber nicht saniert werden, weil kein Geld da ist. Ja. Und dann sind wir anschließend so ein bisschen langspaziert durch Rotensee und er hat uns erzählt, dass er mit Jugendlichen arbeitet, die Probleme haben in der Familie, in der Schule, mit der Freundin, mit Drogen oder mit Wohnungsnot. Und eigentlich sollten Streetworker zu zweit unterwegs sein. Weil es ist schon Brennpunktgebiet und abends ist es nicht so friedlich. Also der Streetworker, der ja wirklich groß und kräftig ist, sagt, in den dunklen Monaten gehe er nach 20 Uhr nicht allein auf die Straße.
Ich kenne das eher von, also andersrum, ne, dass Frauen das sagen. Und wenn man Männern so erzählt, nee, will ich nicht lang gehen, gucken die einen an. Aber warum denn nicht?
Ne? Naja, er sagt, es kann brenzliche Situationen geben, hat er auch schon erlebt. Auch für ihn, auch wenn er so groß und kräftig aussieht, würde er nie allein in eine Gruppe von Jugendlichen reinstolpern im Dunkeln, hat er uns erzählt.
Heißt aber, es fehlt auch Geld für den zweiten Streetworker.
Ja, ganz genau. Also die Stadt hat kein Geld. Die ist schon froh, dass sie den einen bezahlen kann. Ja. Sie hat aber immerhin andere Dinge, also freiwillige Leistungen sind das ja, finanziert, zum Beispiel eine Schwimmhalle, die steht mitten in Rotensee, mitten in diesem Gebiet. Dort wird also von Schulschwimmen und privates Schwimmen und da ist also eine Menge los und die Leute nutzen das und sind darauf sehr stolz. Und die Stadt finanziert ein Begegnungszentrum mit, also das wird organisiert vom Internationalen Bund und das ist so ein Treff für alle, die wenig Geld haben und nicht einsam sein wollen. Mhm. Also immer freitags zum Beispiel kocht Nada, das ist eine Syrerin und dann können alle kostenlos essen. Als wir da waren, waren so 15, 20 Leute da.
Kocht sie auch syrisch dann oder was sie Deutscheres?
Kocht auch, ja, sie kocht auch syrisch, aber manchmal nimmt sie so Spirelli-Nudeln dazu, die alle kennen. Aber es war wirklich, alle haben geschwärmt. Das war mit sehr viel Gemüse und sehr lecker, also es war schön. Also,
hast du auch probiert?
Ja, wir durften auch probieren. Aber wir hatten eigentlich wenig Zeit, weil ich ja ständig da mit Leuten geredet habe und so. Ne? Aber es war eine schöne Stimmung so. Ne? Und dann war eine Truppe Mau-Mau-Männer, die spielten so Karten. Oder eine Truppe saß da und hat sich so geholfen beim Ausfüllen von Formularen für bestimmte Ämter oder Behörden.
Mau-Mau-Männer finde ich gut. Ich finde, ich assoziiere das, ich meine, ich spiele das mit den Kindern, ne, weil es relativ einfach ist. Aber die pokern und spielen die halt Mau-Mau, oder?
Genau. Genau, die sitzen da und amüsieren sich und die kennen sich auch alle und schnacken da eine Runde. Ja, und also manchmal reden sie auch über Politik, aber eigentlich nicht immer, weil sie sind, eigentlich haben uns das alle wiedergespiegelt, sie sind alle irgendwie frustriert. Sie fühlen sich nicht wahrgenommen, sie fühlen sich nicht gesehen von der Politik und sie haben das Gefühl, dass die Politik für sie nichts macht. Also einer der Jüngeren, die dort waren, hat gesagt, ja, für Kinder und Jugendliche ist ja hier gar nichts. Wo sollen die denn abends hin? Was sollen die denn am Tag machen? Und haben aber alle erzählt, dass sie wählen gehen.
Ja, trotz des Frustes.
Ja, ja.
Also ich habe noch eine Frage zum Streetworker und zu den jungen Menschen. Wenn du sagst, da gibt's, also gibt nur einen, müssten eigentlich zwei sein. Und ja, für die Jugendlichen ist ja auch nicht viel los. Könnte man schlussfolgern, dass sie oft Quatsch machen. Heißt, bei dem klingelt wahrscheinlich permanentes Telefon, oder?
Naja, der ist, also sein Telefon hat er immer an.
Ja.
Der hat im Prinzip, ist Tag und Nacht erreichbar für Notfälle. Ne? Mhm. Aber er ist auch so sehr viel in Roten See unterwegs und guckt, wo die Ecken sind und spricht die Leute auch an. Und wenn Jugendliche irgendwo rumsitzen und er hat einen komischen Eindruck, dann geht er hin und redet mit denen. Und da der so sympathisch ist, haben die natürlich kein Problem, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ne? Also die akzeptieren den und so kann er die so ein bisschen auflockern, weil er eben nicht so, er ist halt kein Lehrer, er ist keiner von den Eltern. Also da fühlen sie sich ja immer so ein bisschen angegriffen, sondern es ist so einer, der sie versteht.
Und noch ein Satz zu diesem Begegnungszentrum. Das wird ja mitfinanziert von der Stadt. Aber ich kann mir vorstellen, so wirklich läuft es nur mit Ehrenamtlichen?
Nee, nee. Also die Stadt stellt das Gebäude zur Verfügung und finanziert wird vor allem das Gehalt für Menschen, die dort arbeiten. Wir haben zwei Frauen getroffen, die dort sozusagen die Menschen betreuen, die Ansprechpartner sind, die auch wissen, wohin wenden die sich, wenn die ein Problem haben. Und die haben uns erzählt, dass die Menschen wirklich darauf angewiesen sind, dass das ihr Bezugspunkt, ihr Mittelpunkt. Und für viele Menschen ist das sozusagen dieses Treffen dort die einzige Tagesaufgabe, weil viele leben alleine. Ne? Dann lebst du da in Roten See im Plattenbau und wenn du dich nicht rausbewegst, du vereinsamst ja. Und das ist nach Corona richtig schlimm geworden. Also zu Corona-Zeiten war es wohl dort die Hölle und nach Corona hat sich das auch nicht wieder so richtig erholt. Mhm. Also diese Einsamkeit hängt so wie so ein düsteres Etwas über diesem Viertel und deswegen sind die da so engagiert. Also es waren zwei junge Frauen, die wirklich total süß waren mit den Leuten und die kennen die alle mit Namen, die gehen hin, die streicheln die auch mal und die helfen denen und dadurch fühlen die sich nicht mehr einsam.
Wenn du sagst, die fühlen sich da nicht gesehen und nicht wahrgenommen von der Politik, was haben die dir denn erzählt, die Leute, was würden sie sich denn wünschen?
Ja, das war schwierig. Also der eine hat ja gesagt, er wünscht sich mehr für Kinder und Jugendliche, aber mancher, ich habe ganz viele gefragt, was fehlt euch denn? Was sollte denn jetzt besser werden? Und dann war so Schweigen und Überlegen, das sind Menschen, die können das nicht so genau formulieren. Das ist vielleicht bei denen auch so ein Gefühl. Das ist so ein, naja, die haben vor allem kein Geld und können nicht viel machen und fühlen sich so zurückgesetzt. Ne? Und das liegt natürlich nicht jetzt an der Kommunalpolitik, dass die kein Geld haben, sondern an ihrer Lebenssituation. Aber wenn man denen nicht hilft und denen Angebote macht, dann denken sie, sie sind wirklich am absoluten Rand der Gesellschaft. Und das war irgendwie zu spüren. Und die waren auch alle ganz offen. Ich habe mich total gefreut, dass die so offen waren. Und die wollten auch alle mit uns reden. Keiner hat gesagt, nee, ich möchte nicht oder so. Die kamen alle an und die haben sich irgendwie so auf einmal so im Mittelpunkt gefühlt und haben sich irgendwie gefreut, dass sie mit uns sprechen konnten.
Das ist ja gar nicht selbstverständlich, ne, dass wirklich alle sagen, ja klar, rede ich mit euch. Weil ein, zwei gibt es immer, die dann aus welchen Gründen auch immer eher zurückhaltend sind. Ne?
Ja, ganz genau. Mhm. Es war übrigens auch in Roten See so, als wir mit dem Streetworker da langspaziert sind, da haben ganz viele Leute, die uns da begegnet sind, gegrüßt. Das kennt man ja auch nicht so, wie auf dem Dorf. So, nur hallo und so, man grüßte so über die Straße. Mhm. Die waren sehr freundlich und das war eigentlich ganz positiv. Da wurde gerade das Gras gemäht, es roch nach frischem Gras, die Bäume blühten. Umso erstaunter war ich dann, als er erzählte, dass er abends im Dunkeln da nicht mehr rausgeht. Dann hat das ein anderes Gesicht, dieses Viertel.
Wie sieht es denn mit den Unternehmen vor Ort aus? Gibt es denn da welche oder ist das auch eher ein Problempunkt?
Ja, also es gibt Unternehmen dort. Wir haben zwei besucht. Einmal den Goldschmied Frank Neidmann, der hat in der sechsten Generation eine Goldschmiede direkt am Markt.
Ja.
Und der interessiert sich total für Kommunalpolitik. Der fühlt sich sehr wohl in Bergen. Der ist ganz stolz auf diese Schwimmhalle. Der spürt, dass die Stadt sich positiv entwickelt hat. Der war früher auch schon mal Stadtvertreter. Also ja, kennt sich da so ein bisschen aus und hat da so ein Faible dafür. Mhm. Aber er beobachtet mit Sorge die Verödung der Innenstadt. Da sind
ja
wirklich
ein Problem, ne?
Ja, da sind ganz viele Läden leer. Und er denkt, wenn da nicht irgendwie Programme aufgelegt werden oder irgendwas angestoßen wird, irgendwas, dass man Leute da wieder hinholt, die Geschäfte dort sozusagen aufbauen, dann wird es gar keine richtige Innenstadt mit Läden und Flair geben irgendwann. Das befürchtet er. Das liegt auch daran, dass Bergen natürlich im Zentrum von Rügen ist und die meisten Leute, die Urlauber, die kommen eher selten, so wie du.
Ja, ich habe mich ja geoutet.
Genau, die kommen eher selten dahin, sondern die fahren da vielleicht einkaufen. Da gibt es ja große Einkaufszentren am Rande der Stadt und dann fahren die in ihre Urlaubsorte.
Also so Shopping und Flanieren und so ist da nicht. Nee. Aber das ist komisch, ne? Das hat, wird man wahrscheinlich denken. So klar, Rügen, da sind die Touristen, aber nicht in Bergen.
Nee, Bergen lebt nicht vom Tourismus. Bergen ist wirklich so eine, so ein kleines, so ein Zentrum, halt die größte Stadt, die große Verwaltung, aber es kommen eher selten Leute dahin. Wir waren dann noch bei einem Tischler, Jan Wollmann, der hat mit zwei Freunden zusammen eine Tischlerei gegründet, ganz neu, vor 2 Jahren. Und er hat Förderung beantragt für seine Riesenmaschinen. Und er hat aber keine Förderung bekommen, weil Bergen als Mittelzentrum gilt. Also nur der ländliche Raum bekommt Förderung. Da sagt Jan Wollmann, wieso? Bergen ist doch auch ländlicher Raum. Wir sind ja nur keine Großstadt. Nur weil wir hier ein Gymnasium haben oder ein paar Schulen, heißt es ja nicht, dass wir jetzt eine Riesenstadt sind. Ne? Und darüber war er so sauer, weil ihm im Prinzip 30% Förderung jetzt fehlen, die andere kriegen, die zum Beispiel im Dorf vor der Tür sind. Also wenn er seine Firma sozusagen vor den Stadttoren errichtet hätte, hätte er 30%
das ist ja
Förderung bekommen.
Und jetzt, ich meine, er muss die Geräte ja kaufen. Das heißt, das ist ja
Und jetzt hat er sich, erst hat er sich tierisch geärgert, aber dann hat er gesagt, mit einem seiner Mitgesellschafter hat er gesagt, so, wir kandidieren nun selber bei der Kommunalwahl, damit wir auch was reißen können. Also das fand ich sehr erstaunlich. Das sind ja junge Leute gewesen und die haben eben gesagt, okay, wir meckern nicht, wir machen mit. Und das gibt ja immer noch Hoffnung, dass die dann sagen, okay, ich engagiere mich jetzt in meiner Freizeit. Ich meine, er hat ja genug zu tun mit der Firma und nur ist er...
Wahrscheinlich hat er auch noch Familie oder so, ne?
Genau, und dann, klar. Und nur will er mitmachen, ob er gewählt wird, wird man ja dann sehen. Ne?
Genau, das sehen wir am 10. Juni dann wahrscheinlich erst. Ja. Bevor wir gleich weiter über Bergen sprechen, noch ein kleiner Hinweis von mir. Wer sich beteiligen möchte, der kann das nicht nur bei der Wahl tun, sondern auch bei uns. Wir haben nämlich eine E-Mail-Adresse, ist ein bisschen andere Art der Beteiligung. Wir freuen uns über Themenvorschläge, auch Kritik oder Anregungen. mvimfokus@ndr.de, so heißt die E-Mail-Adresse. Und da freuen wir uns immer, wenn ihr uns schreibt. Wir haben jetzt gerade über Roten See, das ist so ein bisschen das Problemviertel, gesprochen. Wir haben über die Unternehmen gesprochen, aber du hast auch mit der Bürgermeisterin gesprochen, ne?
Ganz genau.
Was sagt die denn? Die wird ja jetzt nicht gewählt. Die ist, glaube ich, erst 2 Jahre oder so im Amt, ne?
Genau, die ist 2 Jahre im Amt, aber ihre Stadtvertretung wird gewählt. Und sie hat erzählt, also die Arbeit ist so, ja, es gestaltet sich schwierig in diesen Stadtvertretersitzungen, weil die Stadtvertreter, die in Parteien sind, oft schwerfällig Entscheidungen fällen.
Also sie ist parteilos, ne?
Sie ist parteilos und sie sagt, die Wählergruppen sind deutlich besser, mit denen arbeitet sie deutlich effektiver zusammen, die sind irgendwie unabhängiger.
Ja.
Aber alle eint ein Problem, nämlich Finanzen. Also sie hat einen Haushalt von 32 Millionen zur Verfügung. Für so eine kleine Stadt denkt man erstmal 32 Millionen. Ja. Aber sie hat pro Jahr ein Defizit von 2,5 Millionen. Das heißt, das liegt wahrscheinlich daran, sagt sie, dass die Kreisumlage immer, immer, immer höher wurde. Und jetzt sind es schon mal 8 Millionen im Jahr, die sie an den Kreis zahlen muss. Wenn sie die selbst zur Verfügung hätte, wäre es deutlich entspannter. Ne?
Ja.
Also sie hat immer weniger Geld für freiwillige Aufgaben. Mhm. Aber sie versuchen zumindest, Geld für die Schulsanierungen weiter zu investieren. Sagen wir mal, diese freiwilligen Aufgaben in Roten See, also Streetworker und Begegnungszentrum dort, das will sie auf keinen Fall einsparen. Das darf nicht eingespart werden. Und sie sagt, eine Stadt ohne freiwillige Leistungen ist einfach nicht lebenswert.
Du hast es gerade gesagt, sie kriegt praktisch neue Mitarbeiter bei der Wahl. Wie schaut sie denn auf die Wahlen? Also was wünscht sie sich denn?
Sie sagt, alle Fraktionen sind jetzt vertreten mit einigen Leuten, aber auf den Listen stehen deutlich weniger Leute als bei der letzten Wahl.
Ja.
Das merkt sie schon, dass das Interesse sozusagen etwas schwindet, sich da ehrenamtlich zu engagieren. Sie muss ja nehmen, was kommt. Also wenn der Wähler entschieden hat oder die Wählerin, dann wird die Truppe irgendwann im Juni feststehen und dann muss sie mit denen klarkommen. Sie kommt ja klar und am Ende ziehen ja doch alle an einem Strang und wollen für Bergen was tun. Mhm. Sie kennt ja auch die ganzen Probleme, spricht oft mit Menschen, sie wird auch oft angesprochen, aber sie kann eben nicht mehr tun als freiwillige Aufgaben. Also da wird dann kritisiert, ja, die Straßenlaterne XY, die ist ja noch aus DDR-Zeiten und guck mal hier, die braucht so viel Strom. Oder der Nächste sagt, bei mir ist der Abschnitt, die Straße ist so schlecht, die muss unbedingt gemacht werden. Das kann sie nicht. Das sind so viele Sachen, die sind so unfassbar teuer. Da sagt sie, nee, die Priorität liegt eher auf diesen sozialen Projekten, weil die ganz wichtig sind, aber die anderen müssen immer wieder nach hinten geschoben werden. Ab und zu kann man mal was sanieren, aber für mehr fehlt einfach das Geld.
Was auch deprimiert dann, oder? Du würdest gerne, aber kannst nicht.
Ja, ist so ein bisschen das Verwalten des Mangels, aber sie hat sich ja bereit erklärt, das zu tun und sie macht es natürlich voller Überzeugung.
Muss sie durch.
Ja, und versucht das Beste draus zu machen. Ne?
Ja. Die Freiwilligenleistung, die hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Vereine fallen da ja auch drunter, ne? Beziehungsweise die Unterstützung für Vereine.
Genau, es gibt etliche Sportvereine, wirklich alles. Also für Kinder und Jugendliche ist zumindest in den Sportvereinen eine Menge geboten.
Ja.
Wir haben einen Kegelverein besucht. Das ist eine illustre Truppe. Die spielen in Landes- und Kreisliga.
Immerhin, ne?
Ja. Und die haben sich auch schon über Politik ausgetauscht oder so, aber meistens kegeln sie lieber. Aber als wir jetzt so nachgefragt haben, haben sie erzählt, früher kam zu den Stadtmeisterschaften immer der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, aber jetzt kommt niemand mehr. Die fühlen sich nicht mehr wertgeschätzt. Die engagieren sich ja ehrenamtlich auch für Kindergruppen und für Kegelabenteuer mit irgendwelchen Gruppierungen, für Betriebe und immer ehrenamtlich, kriegen kein Geld dafür, müssen aber im Prinzip aus Vereinsbeiträgen müssen sie ja das Haus sozusagen in Schuss halten und die Kegelbahnen. Das Haus haben sie sozusagen gepachtet von der Stadt. Aber die Stadt finanziert da gar nichts mehr mit. Also da, das war früher auch anders. Aber die fühlen sich halt, also wenn mal wenigstens jemand kommen würde und die wahrnehmen würde, dann würden sie sich schon wohler fühlen.
Du hast es schon angesprochen, ich frage dich trotzdem, die Menschen dort sind also nicht politikmüde.
Nein, die sind nicht politikmüde. Am beeindruckendsten fand ich ja die Gymnasiasten. Also wir haben eine Truppe Gymnasiasten getroffen, das sind ja Erstwähler, die waren 16.
Ja, 16, genau.
Und die haben so reflektiert erzählt, da war ich sehr erstaunt, dass sie so Interesse daran haben. Mhm. Und die haben alle gesagt, dass die Kommunalpolitik sie überhaupt nicht erreicht. Das ist überhaupt nicht jugendgerecht. Und es wird überhaupt nicht so dargestellt, dass sie das verstehen, dass es sie anspricht, dass es irgendwie eine Form gibt, dass man junge Menschen dafür interessiert. Das haben die total beklagt. Und es wird ganz wenig getan für Kinder und Jugendliche. Abgesehen von Sportvereinen, das sind ja immer alles Privatinitiativen, ne? Wird aber von der Stadt aus gar nichts gemacht, sagen die. Und sie werden nie gefragt, geschweige denn einbezogen in Entscheidungen. Ne? Zum Beispiel beim Skaterpark war es ja so, der ist gebaut worden und da ist ein falscher Bauuntergrund für Skater völlig ungeeignet. Der war aber von Anfang an da, weil sie auch keinen Skater mit einbezogen haben in die Planung. Ne?
Ich meine, das ist ja wichtig zum Skaten. Ja, wenn da irgendwelche Hobel sind, dann fliegst du hin. Ne?
Genau. Also die Jugendlichen waren da sehr aufgeschlossen und die meisten, also bis auf einen, der hat gesagt, er weiß nicht, was er wählt. Er fühlt sich überfordert, weil das ist so kompliziert. Er muss aber alle Kandidaten, die da irgendwo auftauchen, die wird er jetzt googeln und dazu recherchieren. Und vielleicht wählt er dann doch.
Sehr löblich.
Aber alle anderen haben gesagt, wir gehen natürlich wählen. Und Demokratie war für sie wichtig. Und auch wenn sie den einen oder anderen Kandidaten eben nochmal durchleuchten wollen im Netz.
Ja, das alles hast du zusammengefasst in einem 10-minütigen Film.
Ja.
Der lief schon bei uns im NDR. Den haben wir natürlich auch nochmal ins Internet gestellt und den gibt es in der ARD-Mediathek. Ich habe euch die ganzen Links auch nochmal in die Shownotes gepackt, in die Infos zur Folge, auch ndr.de/wahlenmv. Ganz wichtige Seite im Moment, wie ich finde. Da gibt es ein komplettes Paket von uns zur Kommunal- und Europawahl. Total informativ und wichtig für den Wahltag selbst, den 9. Juni. Wir haben auf NDR 1 Radio MV eine Sondersendung von 18 bis 22 Uhr. Sobald es da die ersten Ergebnisse gibt, dann hört ihr das natürlich bei uns. Und am Montag haben wir ein aktuelles Nordmagazin um 9 Uhr für euch. Und auf Instagram, da halten wir euch natürlich auch immer auf dem Laufenden. Ich bedanke mich sehr bei Rebecca Bahr dafür, dass du hier warst und deine Recherche mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
Gerne, Annette. Hat mir Spaß gemacht.
Schön. Ja, und dann habe ich noch einen ganz besonders spannenden Podcast-Tipp für euch. Die Folge vom 27. Mai von 11KM, das ist der Tagesschau-Podcast. Da geht es nämlich um ein Thema aus unserem Land. Passé, Ossi oder Wessi, wem gehört das Dorf? Unsere Kollegin Jette Studier, die ist dazu Gast und sie erzählt von ihren Recherchen im Dorf Passé. Zusammen mit unserer Kollegin Caroline Kock hat sie auf die Geschichte des Dorfes geschaut. Nach der Wende, da kaufte ein Wessi den halben Ort und dagegen haben sich die Dorfbewohner gewehrt. In Passé war eine Menge los in den vergangenen Jahren und was, das hört ihr in der Folge von 11KM zu finden in der ARD Audiothek. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App.